Kapitel 45. Uddhava besucht Vrindavan. Nanda Maharaj kehrte ohne Krishna und Balaram nach Vrindavan zurück. Er wurde nur von den Kuhhirten und den Kuhhirtenjungen begleitet. Die Enttäuschung der Gopis, Mutter Yashodas, Srimati Radharanis und aller anderen Einwohner von Vrindavan war unbeschreiblich. Viele Gottgeweihte haben versucht klarzustellen, wie es zu verstehen ist, dass Krishna von Vrindavan fern war, denn nach Ansicht der fortgeschrittenen Gottgeweihten verlässt Krishna Vrindavan niemals, auch nur mit einem Schritt. Er bleibt immer dort. Die Erklärung der gelehrten Gottgeweihten lautet, dass Krishna in Wirklichkeit nicht von Vrindavan fern blieb. Er kehrte, wie versprochen, mit Nanda Maharaj zurück. Als Krishna auf Akuras Kutsche nach Mathura fahren wollte und die Gopis sich ihm in den Weg stellten, hatte er ihnen versprochen, sofort zu ihnen zurückzukehren, wenn seine Aufgabe in Mathura erfüllt sei. Er hatte die Mädchen gebeten, nicht bekümmert zu sein, und hatte sie auf diese Weise beruhigen können. Da er nun aber nicht mit Nanda Maharaj zurückkehrte, sieht es so aus, als habe er entweder die Gopis betrügen wollen oder dann sein Versprechen nicht halten können. Erfahrene Gottgeweihte indessen haben erklärt, dass Krishna niemals betrügt und auch niemals sein Versprechen bricht. Krishna in seiner ursprünglichen Identität kehrte zusammen mit Nanda Maharaj zurück und hielt sich in seiner Bhav-Erweiterung bei den Gopis und Mutter Yashoda auf. Krishna und Balaram blieben nicht in ihrer ursprünglichen Form in Mathura, sondern in Form ihrer Erweiterungen als Vasudev und Shankarshan. Der wirkliche Krishna und der wirkliche Balaram befanden sich in ihrer Bhav-Manifestation in Vrindavan, während sie in Mathura in ihren Prabhav- und Vaibhav-Erweiterungen erschienen. Das ist die sachverständige Ansicht der fortgeschrittenen Geweihten Sri Krishnas. Als sich Nanda Maharaj zur Rückreise nach Vrindavan anschickte, hatte er mit Krishna und Balaram darüber gesprochen, ob sie getrennt von ihm würden leben können. So waren sie schließlich alle übereingekommen, sich trotz allem zu trennen. Vasudev und Devaki waren die wirklichen Eltern von Krishna und Balaram, und jetzt, wo Kamsa tot war, wollten sie, dass die beiden bei ihnen blieben. Solange Kamsa gelebt hatte, hatten die beiden unter Nanda Maharajas Obhut in Vrindavan gelebt. Und so war es nur natürlich, dass Vasudev und Devaki Krishna und Balaram bei sich behalten wollten, vor allem auch deshalb, weil sie ihre beiden Söhne in der Reinigungszeremonie, der Zeremonie der heiligen Schnur, einweihen lassen wollten. Außerdem wollten sie ihnen eine gute Bildung zukommen lassen, denn dies ist die Pflicht eines jeden Vaters. Ein weiterer Gesichtspunkt war, dass alle Freunde von Kamsa, die mit ihm verbündet waren, planten, Mathura anzugreifen. Schon aus diesem Grund musste Krishna in Mathura bleiben, denn er wollte nicht, dass Vrindavan von Feinden wie Dantavraka und Jarasandha heimgesucht würde. Doch wenn er nach Vrindavan ginge, würden sie nicht nur Mathura, sondern auch Vrindavan angreifen und die Dorfbewohner in ihrem Frieden stören. Krishna beschloss daher, in Mathura zu bleiben, und so kehrte Nanda Maharaj allein nach Vrindavan zurück. Obwohl die Einwohner von Vrindavan starke Trennungsgefühle hatten, war Krishna ständig durch seine Lilas, seine Spiele, bei ihnen gegenwärtig, und dies erfüllte sie mit ekstatischer Freude. Seit Krishna Vrindavan verlassen hatte und nach Mathura gefahren war, hatten die Einwohner von Vrindavan, vor allem Mutter Yashoda, Nanda Maharaj, Srimati Radharani, die Gopis und die Kuhhirtenjungen, bei jedem Schritt nur noch an Krishna gedacht. Krishna hat so viele Spiele ausgeführt. Krishna spielte auf seiner Flöte. Krishna scherzte mit uns und Krishna umarmte uns. Dies wird Lila Smarana genannt, und von allen Vorgängen, um die Gemeinschaft Krishnas zu erhalten, wird Lila Smaranam von den großen Gottgeweihten am meisten empfohlen. Selbst Sri Chaitanya genoss die Lila Smaranam-Gemeinschaft mit Krishna, als er in Puri lebte. Die Gottgeweihten, die die höchste Stufe des hingebungsvollen Dienstes und der Ekstase erreicht haben, leben jeden Augenblick in Krishnas Gemeinschaft, indem sie sich ununterbrochen an seine Spiele erinnern. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hinterließ uns ein transzendentales Schriftwerk, den Krishna Bhavanamrita, der voller Beschreibungen von Krishnas Spielen ist. Die Gottgeweihten können immer in Gedanken bei Krishna sein, indem sie solche Bücher lesen. Jedes Buch, das von Krishnas Lilas handelt, auch das vorliegende Krishna-Buch und unser Buch »Die Lehren Sri Chaitanyas«, ist ein wirklicher Trost für alle Gottgeweihten, die die Trennung von Krishna empfinden. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Krishna und Balaram, indem sie nicht nach Vrindavan zurückkehrten, ihr Versprechen in keiner Weise gebrochen haben. Denn in Wirklichkeit waren sie niemals von Vrindavan abwesend. Auf der anderen Seite war auch ihre Gegenwart in Mathura vonnöten. In der Zwischenzeit kam Uddhava, Krishnas Vetter, aus Dwaraka, um Krishna zu besuchen. Uddhava war der Sohn von Vasudevas Bruder und er befand sich ungefähr im gleichen Alter wie Krishna. Außerdem sah er aufgrund seiner äußeren Erscheinung Krishna zum Verwechseln ähnlich. Krishna war gerade erst aus dem Haus seines Lehrers zurückgekommen und er freute sich natürlich sehr, Uddhava, seinen liebsten Freund, zu sehen. So kam ihm der Gedanke, Uddhava mit einer Botschaft nach Vrindavan zu schicken, um dadurch den Trennungsschmerz der Einwohner zu lindern. In der Bhagavad Gita heißt es, Ye yatha mang prabhadyante. Krishna, der sehr empfänglich ist, kommt dem Gottgeweihten in dem Maße entgegen, wie dieser im hingebungsvollen Dienst Fortschritte macht. Die Gopis dachten 24 Stunden am Tag voller Trennungsgefühle an Krishna. Ebenso dachte auch Krishna immer an die Gopis, Mutter Yashoda, Nanda Maharaj und die Einwohner von Vrindavan, obwohl er ihnen fern zu sein schien. Er konnte verstehen, wie groß ihr transzendentaler Schmerz war, und daher wollte er sogleich Uddhava nach Vrindavan schicken, um sie mit einer Botschaft zu trösten. Uddhava wird als die erhabenste Persönlichkeit der Vrishni-Dynastie beschrieben, und er ist fast ebenso erhaben wie Krishna. Er war ein großer Freund des Herrn, und weil er ein direkter Schüler Brihaspatis, des Lehrers und Priesters der himmlischen Planeten war, besaß er große Intelligenz und verfügte über eine scharfe Entschlusskraft. Was seine geistigen Fähigkeiten betraf, so war er ebenfalls hochbegabt. Krishna, der Uddhava als enger Freund sehr zugetan war, wollte ihn nach Vrindavan schicken, um ihm so die Gelegenheit zu geben, die erhabenste Form des hingebungsvollen Dienstes auf der Stufe der Ekstase, wie er in Vrindavan ausgeführt wird, zu studieren. Selbst jemand, der eine vorzügliche materielle Bildung hat und sogar ein Schüler Brihaspatis ist, muss von den Gopis und den anderen Bewohnern Vrindavans lernen, wie man Krishna auf der höchsten Ebene lieben kann. Als Krishna Uddhava daher mit einer Botschaft nach Vrindavan schickte, um die Einwohner des Dorfes zu trösten, erwies er seinem Freund eine besondere Gunst. Ein anderer Name Krishnas lautet Hari, was so viel bedeutet wie derjenige, der alle Leiden von dem ihm ergebenen Seelen nimmt. Sri Chaitanya sagt, dass es niemals, zu keiner Zeit, eine Art der Verehrung geben kann, die so erhaben ist wie diejenige der Gopis. Weil sich Krishna große Sorgen um die betrübten Gopis machte, wandte er sich an Uddhava und bat ihn höflich, nach Vrindavan zu gehen. Er schüttelte Uddhava die Hand und sagte zu ihm, »Lieber gütiger Freund, bitte begib dich unverzüglich nach Vrindavan und versuche, meinen Vater Nanda Maharaj und meine Mutter Yashoda Devi, sowie auch die Gopis zu beruhigen. Sie sind in tiefem Kummer versunken, als würden sie von großen Schmerzen aufgezehrt. Geh also bitte zu ihnen und überbringe ihnen diese Botschaft. Ich hoffe, dass ihr Schmerz dadurch ein wenig gelindert werden kann. Die Gopis sind ständig in Gedanken an mich vertieft und sie haben mir ihren Körper, ihre Wünsche, ihr Leben und ihre Seele geweiht. Doch ich kümmere mich nicht nur um die Gopis, sondern auch um jeden anderen, der Gesellschaft, Freundschaft, Liebe und persönliche Annehmlichkeiten für mich opfert. Es ist meine Pflicht, solche hervorragenden Gottgeweihten zu beschützen. Die Gopis sind mir am liebsten, denn sie denken ständig so sehr an mich, dass sie von Sehnsucht überwältigt werden und aufgrund des Trennungsschmerzes fast sterben. Sie halten sich nur noch durch die Hoffnung am Leben, dass ich bald zu ihnen zurückkehren werde. Als Uddhava Krishnas Bitte vernahm, stieg er sofort auf seinen Wagen und fuhr los, um Krishnas Botschaft nach Gokul zu bringen. Er erreichte Vrindavan bei Sonnenuntergang, als die Kühe gerade von den Weidegründen heimkehrten, und Uddhava wurde zusammen mit seinem Wagen von dem Staub bedeckt, den die Kühe mit ihren Hufen aufwirbelten. Er sah, wie Stiere Kühen zur Paarung nachliefen, und es gab Kühe, die mit prall gefüllten Eutern hinter ihren Kälbern herliefen, um sie mit Milch zu tränken. Im ganzen Land von Vrindavan waren unzählige weiße Kühe mit ihren Kälbern zu sehen, und auch in Gokul selbst liefen überall Kühe herum, und dazu war das Geräusch des Melkens zu hören. Jedes Haus in Vrindavan war zur Verehrung des Sonnengottes und des Feuergottes, wie auch für den Empfang von Gästen, Kühen, Brahmanas und Halbgöttern geschmückt. In jedem Haus brannten Lampen, und zur Weihung der Atmosphäre waren Räucherstäbchen entzündet worden. Überall in Vrindavan waren herrliche Gärten zu sehen, und die Luft war von den Geräuschen der Bienen und Vögel erfüllt. Die Seen waren mit Lotusblumen übersät, zwischen denen Enten und Schwäne umherschwammen. Als Uddhava das Haus von Nanda Maharaj betrat, wurde er als Abgesandter Vasudevas empfangen. Nanda Maharaj bot ihm einen Platz an und setzte sich zu ihm, um Neues über Krishna, Balaram und die anderen Verwandten in Mathura zu erfahren. Er wusste, dass Uddhava ein vertrauter Freund Krishnas war und daher mit guten Nachrichten gekommen sein musste. Deshalb fragte er: »Mein lieber Uddhava, wie geht es meinem Freund Vasudev? Er wurde doch aus Kamsas Gefängnis befreit und ist nun wieder mit seinen Freunden und seinen Kindern, Krishna und Balaram, zusammen. Bestimmt ist er deshalb sehr glücklich. Bitte erzähle uns, was er macht und wie es ihm geht.« »Auch wir sind sehr erleichtert, dass Kamsa, der sündigste Dämon, der jemals lebte, nun endlich sein Ende gefunden hat. Er war der Familie der Yadus, ihren Freunden und ihren Verwandten ständig feindlich gesinnt. Nun musste er zusammen mit seinen Brüdern für die begangenen Sünden mit dem Leben büßen. Bitte verrate uns, ob sich Krishna noch manchmal an seinen Vater und seine Mutter und seine Spielgefährten und Freunde in Vrindavan erinnert. Denkt er zuweilen noch an seine Kühe, seine Gopis, seinen Govardhan-Hügel und seine Weidegründe in Vrindavan? Oder hat er sie alle schon vergessen? Besteht irgendeine Möglichkeit, dass er noch einmal zu seinen Freunden und Verwandten zurückkommt, so dass wir sein bezauberndes Gesicht mit der hervorstehenden Nase und den lotusgleichen Augen wiedersehen können? Wir denken oft daran, wie er uns vor dem Waldbrand rettete und wie er die Riesenschlange Kalia in der Yamuna und viele andere Dämonen bezwang, um uns zu beschützen. Wir sind ihm alle so zu Dank verpflichtet, denn er stand uns bei all den zahllosen Gefahren schützend zur Seite. Mein lieber Uddhava, wenn wir an Krishnas schönes Gesicht und seine Augen sowie an seine vielen Taten, die er hier in Vrindavan vollbrachte, denken, übermannt uns die Erinnerung so sehr, dass wir regungslos verharren. Wir denken einfach nur an Krishna, wie er lächelte und wie er uns anblickte. Wenn wir zum Ufer der Yamuna gehen oder zu den Seen, zum Govardhan-Hügel oder auf die Weidegründe, finden wir immer noch die Abdrücke von Krishnas Lotusfüßen auf der Oberfläche der Erde. Und die Erinnerung steigt in uns hoch, wie er an diesen Orten gespielt hat, denn er hat sie oft besucht. Wenn Krishna auf diese Weise in unserer Erinnerung sichtbar wird, versinken wir augenblicklich in Gedanken an ihn. Wir vermuten daher, dass Krishna und Balaram führende Halbgötter von den himmlischen Planeten sind, die wie gewöhnliche Knaben unter uns erschienen sind, um besondere Pflichten auf der Erde zu erfüllen. Dies wurde auch von Gargamuni vorausgesagt, als er Krishnas Horoskop erstellte. Wenn Krishna keine große Persönlichkeit wäre, wie hätte er dann Kamsa töten können, der die Kraft von 10.000 Elefanten besaß? Dazu wurde Kamsa noch von starken Ringkämpfern und von dem gigantischen Elefanten Kuvalayapida unterstützt. Doch Krishna tötete all diese Tiere und Dämonen, genau wie ein Löwe ein unbedeutendes Beutetier reißt. Ist es nicht wundervoll, wie Krishna mit nur einer Hand den großen, schweren Bogen nahm, der aus 3 zusammengebundenen Palmen bestand, und ihn ohne weiteres zerbrach? Grenzt es nicht an ein Wunder, dass er 7 Tage lang den Govardhan-Hügel auf einem Finger trug? Und ist es nicht auch ein großes Wunder, dass er all die Dämonen wie Pralambasura, Tenukasura, Arishtasura, Trinavarta und Bakasura vernichtete? Sie alle waren so stark, dass sich selbst die Halbgötter auf den himmlischen Planeten vor ihnen fürchteten. Doch Krishna tötete sie mit spielerischer Leichtigkeit. Während Nanda Maharaj von den außerordentlichen Taten Krishnas erzählte, stockte seine Stimme und er war nicht mehr in der Lage, weiterzusprechen. Mutter Yashoda saß die ganze Zeit neben ihrem Mann und hörte den Schilderungen der Spiele Krishnas wortlos zu. Sie weinte ununterbrochen und Milch floss aus ihren Brüsten. Als Uddhava sah, wie Maharaj Nanda und Yashoda völlig in Gedanken an Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, versunken waren und welch große Zuneigung sie für ihn empfanden, wurde auch er bewegt und er sagte, »Liebe Mutter Yashoda und lieber Nanda Maharaj, niemand unter den Menschen ist so großer Achtung würdig wie ihr, denn niemand außer euch kann in solch transzendentaler Ekstase über Krishna meditieren.« Balaram und Krishna sind beide die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, von der die kosmische Manifestation ausgeht. Sie sind allen Persönlichkeiten übergeordnet, und sie sind die effektive Ursache der materiellen Schöpfung. Die materielle Natur wird von den Purusha-Inkarnationen gelenkt, die ihrerseits alle unter der Aufsicht Krishnas und Balarams stehen. In ihrer Teilrepräsentation gehen sie in die Herzen aller Lebewesen ein. Sie sind der Ursprung allen Wissens und allen Vergessens. Das wird im 15. Kapitel der Bhagavad Gita bestätigt, wo der Herr sagt, ich weile im Herzen eines jeden Lebewesens, und von mir kommen Erinnerung und Vergessen. Ich bin der ursprüngliche Verfasser des Vedanta, und ich bin es, der die Veden tatsächlich kennt. Uddhava fuhr fort, wenn ein Mensch zum Zeitpunkt des Todes seinen geläuterten Geist auf Krishna zu richten vermag, selbst wenn es nur für einen Moment ist, ist er geeignet, seinen materiellen Körper hinter sich zu lassen und in seinem ursprünglichen spirituellen Körper zu erscheinen. genau wie die Sonne am Morgen aufgeht und alles erleuchtet. Wer auf diese Weise aus dem Leben scheidet, gelangt augenblicklich in das spirituelle Königreich Vaikuntha. Das ist das Ergebnis des Vorgangs des Krishna-Bewusstseins. Wenn wir in unserem gegenwärtigen Körper Krishna-Bewusstsein praktizieren, während wir in guter körperlicher und geistiger Verfassung sind, wird es uns einfach durch das Chanten des heiligen Mahamantra Hare Krishna möglich sein, unsere Gedanken zum Zeitpunkt des Todes auf Krishna zu richten. Gelingt uns dies, so wird unser Leben ohne Zweifel zum Erfolg gelangen. Bleibt unser Geist jedoch mit Bemühungen um materiellen Genuss beschäftigt, werden wir natürlich auch zum Zeitpunkt des Todes an solche fruchtbringenden Tätigkeiten denken und gezwungen sein, erneut einen materiellen, bedingten Körper einzugehen und weiterhin den dreifachen Leiden des materiellen Daseins unterworfen zu sein. Die Einwohner von Vrindavan, wie Nanda Maharaj, Mutter Yashoda und die Gopis, befinden sich auf der vollkommenen Stufe, immer ins Krishna-Bewusstsein versunken zu sein. Und wenn wir einfach ihrem Beispiel folgen, selbst in einem verhältnismäßig geringen Ausmaß, wird unserem Leben Erfolg beschieden sein, und wir erreichen das spirituelle Königreich Vaikuntha. Liebe Mutter Yashoda und lieber Nanda Maharaj, fuhr Uddhava fort, ihr habt euren Geist ausschließlich auf die transzendentale Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes Narayan gerichtet. Narayan ist die Ursache des unpersönlichen Brahmans, das nichts anderes ist als die Ausstrahlung, die von seinem Körper ausgeht. Da ihr ständig in Ekstase versunken an Krishna und Balaram denkt, kann es keine andere Pflicht geben, die ihr noch verrichten müsstet. Ich habe euch eine Botschaft von Krishna mitzuteilen. Er sagt, er werde bald nach Vrindavan zurückkehren und euch beide durch seine persönliche Anwesenheit erfreuen. Krishna hat euch versprochen, nach Vrindavan zurückzukehren, wenn er seine Aufgaben in Mathura erfüllt hat. Ganz bestimmt wird er dieses Versprechen halten. Ich bitte euch daher, die ihr so sehr vom Glück begünstigt seid, nicht länger über Krishnas Abwesenheit bekümmert zu sein. Ihr seid euch bereits 24 Stunden am Tag über seine Gegenwart bewusst, aber trotzdem wird er sehr bald zu euch zurückkehren. Eigentlich ist er allgegenwärtig und er weilt im Herzen eines jeden, genau wie das Feuer im Holz gegenwärtig ist. Da Krishna die Überseele ist, ist niemand sein Feind und niemand sein Freund. Niemand kommt ihm gleich und niemand ist niedriger oder höher als er. In Wirklichkeit hat er weder Vater noch Mutter, noch Bruder, noch irgendwelche anderen Verwandten. Und ebenso braucht er weder Gesellschaft, Freundschaft noch Liebe. Er hat keinen materiellen Körper. Er wird auch niemals geboren wie ein gewöhnlicher Mensch. Er erscheint nicht in höheren oder niederen Lebensformen, wie es gewöhnliche Lebewesen tun, die aufgrund ihrer früheren Handlungen zur Geburt gezwungen werden. Vielmehr erscheint er durch seine innere Energie, nur um seine Geweihten zu beschützen. Er wird niemals von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur berührt, obwohl er sich, wenn er in die materielle Welt herabkommt, scheinbar wie ein gewöhnliches Lebewesen verhält, das unter dem Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen steht. In Wirklichkeit jedoch ist er der Gebieter über die gesamte materielle Schöpfung und deshalb gerät er niemals unter den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Er ist der Schöpfer, Erhalter und Zerstörer des gesamten Kosmos. Irrtümlicherweise halten wir Krishna und Balaram für gewöhnliche, menschliche Wesen. Wir sind wie Menschen, die unter Schwindelanfällen glauben, die ganze Welt drehe sich um sie. Der Herr, die Persönlichkeit Gottes, ist niemandes Sohn. Er ist vielmehr der Vater, die Mutter und der höchste Kontrollierende eines jeden. Darüber besteht kein Zweifel. Alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir nicht wahrnehmen, alles, was bereits existiert, alles, was einmal existiert hat, alles, was noch in Zukunft existieren wird, alles, vom Kleinsten bis zum Größten, ist immer mit dem höchsten Herrn verbunden. Nichts ist von ihm getrennt und nichts befindet sich außerhalb von ihm. Alles ruht in ihm. Und trotzdem steht er über allem Manifestierten. Auf diese Weise sprachen Nanda und Uddhava während der ganzen Nacht über Krishna. Am nächsten Morgen bereiteten die Gopis die Mangala-Arati-Zeremonie vor, indem sie Lampen anzündeten und mit Joghurt vermischte Butter versprengten. Gleich nach der Morgen-Arati begannen sie, frischen Joghurt zu Butter zu kirnen, und das Leuchten der Lampen spiegelte sich auf den Schmuckstücken der Gopis, wodurch ihre Schmuckstücke noch heller erstrahlten. Mit rhythmischen Armbewegungen drehten die Gopis den Butterquirl, und im Takt dazu tanzten ihre Ohrringe, ihre Armreife und ihre Brüste, und der Kunkumpuder verlieh ihren Gesichtern ein safranfarbenes Leuchten, das der aufgehenden Sonne glich. Während sie durch das Butterkirnen verschiedene Geräusche erzeugten, besangen sie die Herrlichkeiten Krishnas, und diese beiden Klänge vereinigten sich, stiegen in den frühmorgendlichen Himmel auf und heiligten die ganze Atmosphäre. Nach Sonnenaufgang gingen die Gopis wie jeden Tag zu Nanda Maharaj und Mutter Yashoda, um ihnen ihre Ehrerbietungen zu erweisen. Doch als sie Uddhavas goldene Kutsche sahen, die vor dem Tor stand, waren sie sehr erstaunt und fragten sich, was dies zu bedeuten habe und wem sie wohl gehöre. Einige fragten sich, ob Akrura, der Krishna abgeholt hatte, wieder zurückgekehrt sei. Beim Gedanken an Akrura hatten die Gopis immer gemischte Gefühle, denn dieser war in Kamsas Auftrag gekommen, um Krishna in die Stadt Mathura zu holen. Alle Gopis befürchteten, dass Akrura gekommen sein könnte, um erneut einen grausamen Plan auszuführen. Doch gleichzeitig dachten sie, wir sind nur noch tote Körper ohne unseren höchsten Meister Krishna. Was könnte Akrura unserem toten Körper noch zufügen? Während sie auf diese Weise untereinander Vermutungen anstellten, beendete Uddhava seine morgendlichen Waschungen, seine Gebete und sein Chanten und trat dann vor die Gopis. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 45. Kapitel des Krishna-Buches. Uddhava besucht Vrindavan.